beschlossen, beziehungsweise einen Gesetzesentwurf beschlossen. Am 23. Februar war die Anhörung im Ausschuss für Arbeit und Soziales, am 5. März dann der Beschluss im Bundestag und am 27. März diesen Jahres hat der Bundesrat dieses Gesetz gebilligt und es wird zum 1. Juli 2026 in Kraft treten. Was verändert sich konkret jetzt speziell für die Bürgerinnen und Bürger? Im Bereich Markt und Integration, im Bereich der Arbeitsvermittlung ist das Ziel, eine schnelle Vermittlung in Arbeit wieder vorzunehmen. Das heißt, diese Weiterqualifizierungsthematik, die jetzt im Bürgergeldzeitraum auch seitens der Bundesagentur für Arbeit in den Fokus gerückt wurde, der wird ein Stück weit verlassen, dieser Weg. Es wird der Vermittlungsvorrang, sprich möglichst schnell die Bürgerinnen und Bürger in Arbeit zu integrieren, wieder in den Fokus gestellt. Wir haben eine Verschärfung der Leistungsminderung bei Pflichtverletzungen. Das Gesetz sieht vor, dass wir 30% der Leistungen für 3 Monate kürzen dürfen. Und in ganz bestimmten Einzelfällen können die Leistungen inklusive der LOH, also der Leistungen für Unterkunft und Heizung, auch komplett gestrichen werden. Wir haben die erweiterte Zielgruppe für die Förderung nach § 16e SGB II mit dem ganz klaren Ziel der Förderung Integration in den Arbeitsmarkt. Wir haben neben den Langzeitarbeitslosen, die in diese Maßnahmen zugewiesen werden können, jetzt auch die Kundinnen und Kunden, die im Langzeitleistungsbezug, das heißt, sie haben in den letzten 24 Monaten 21 Monate Leistung bezogen, die diese Leistung zukünftig in Anspruch nehmen könnten. Die Zumutbarkeit von Arbeitsaufnahme hat sich verändert. Die Eingliederungsmaßnahmen oder auch die Einbuchung in Sprachkurs von Erziehenden ist neu ab dem 1. Geburtstag des Kindes möglich. Bisher waren wir da beim 3. Geburtstag unterwegs. Wir haben die verbindliche Prüfung der Tragfähigkeit bei Selbstständigen nach einem Jahr Selbstständigkeit. Wir haben die Ergänzung des Grundsatzes des Förderns um den Gesundheitsaspekt oder um Gesundheitsaspekte im Beratungskontext und die Kooperationspläne, die wir bisher eher auf Augenhöhe mit den Bürgerinnen und Bürgern geschlossen haben, sollen zukünftig bei nicht zustande kommen im Zuge eines Verwaltungsaktes dann auch mit Rechtsfolgen erlassen werden. Die Änderungen im Bereich Leistung. Wir haben ein neues System, was die Vermögensfreibeträge anbelangt. Es entfällt die bisherige einjährige Karenzzeit. Es sind Beträge im Moment zu Papier gebracht, die sind uns noch nicht abschließend bekannt. Sie sehen die Staffelung nach dem Lebensalter dort aufgeführt. Bis 20 Jahre dürften Sie ein Vermögen von 5.000 Euro haben und trotzdem bei uns die Grundsicherungsleistungen beziehen. Ab dem 21. Lebensjahr sind es 10.000 Euro, ab 41 12.500 Euro und ab dem 51. Lebensjahr wären es 15.000 Euro. Was ich hier schon als Information weitergeben kann, natürlich Bedarfsgemeinschaften werden immer gesamt betrachtet. Das heißt, diese Werte würden sich je nach Zusammenstellung der Bedarfsgemeinschaft dann zusammen addieren. Bei den Begrenzungen der Kosten für Unterkunft, bei den sogenannten LUH, haben wir eine ganz klare Festlegung auf das 1,5-fache der örtlichen Mietobergrenze. Die Karenzzeit von einem Jahr soll bleiben. Klare Aussage des Gesetzes, während der Karenzzeit soll die Begrenzung auf das 1,5-fache dann auch, sage ich mal, gedeckelt werden. Die Auskunftspflicht von Vermietenden zu den Mietverhältnissen ist komplett neu. Die Arbeitgeberhaftung bei Schwarzarbeit und Scheinanmeldungen ist nochmal verschärft worden. Und wir haben auch eine ganz klare Anzeigepflicht des Jobcenters an den Zoll bei Verdacht auf Schwarzarbeit oder bei Unterschreitung des Mindestlohns.
Genau. Dann würde ich jetzt weitermachen mit einer Bewertung oder Einordnung dessen, was wir da gesehen haben. Ich möchte vorwegschicken, dessen, was wir schon einordnen können. Also bei vielen Absätzen haben wir selber noch ein paar Fragezeichen, wie das in der Praxis aussehen soll. Da müssen wir auf die fachlichen Weisungen von der Bundesagentur warten. Und die sind angekündigt für Juni. Also das tut mir leid für euch. genau. Falls Sie wie wir den bereits veröffentlichten Gesetzestext gesucht haben, es gibt ihn noch nicht, weil der Bundespräsident noch nicht unterschrieben hat, aber das kommt in den nächsten Tagen. Wir hatten Im letzten Sozialausschuss Ihnen die Möglichkeit gegeben, uns Fragen zu schicken. Das war ein kleiner Versuch für dieses Mal und ich finde den Versuch sehr gelungen. Wir haben diverse Fragen bekommen und das hilft uns natürlich einzuordnen, was Sie eigentlich interessiert in der Bewertung. Ich werde die Fragen nicht einzeln vorlesen. Ich habe sie geclustert, alles was eingegangen ist und so ein bisschen nach Themen sortiert und hoffe, dass Sie alle Antworten darin wieder finden. Der größte Batzen war erwartbarerweise Fragen zu den Sanktionierungen. Und die Fragen da gingen vor allem auf die Auswirkungen vulnerable Gruppen, vor allem Personen mit chronischen oder psychischen Erkrankungen. Es gab Fragen dazu, ob das überhaupt zulässig wäre, 100% aller Leistungen zu kürzen und Fragen, ob Dinge, die an Leistungsempfang hängen, wie Freiburg-Pass oder Sozialticket davon auch betroffen sind. Ich fange mal so an. 100% Kürzungen sind per Gesetz nun möglich, also wir sind daran gehalten, das Gesetz auch dementsprechend anzuwenden. Aber, und das ist ein ganz, ganz großes Aber, das ist ja kein Automatismus. Also Kürzungen, Sanktionierungen im Generellen, du darfst gleich auch noch, sind ein absolutes Ausnahmeinstrument. Und da muss schon viel passieren, damit das passiert. Und vor allem bei Personen mit psychischen oder chronischen Erkrankungen hat auch der Gesetzgeber schon einen Passus reingemacht, dass das nicht so einfach ist. Da muss vorher eine persönliche Anhörung passieren und das muss im Zweifelsfall, wenn die Personen nicht erreichbar sind, auch telefonisch oder mit aufsuchender Arbeit passieren. Also allein der Gesetzgeber hat da schon ein paar Schranken reingelegt. Und zu dem Sanktionierungsgeschehen darf ich dir gleich noch das Wort geben. Ich mache kurz die anderen Fragen noch fertig. Auswirkungen Sozialticket, Freiburg-Pass in der Theorie, falls es diesen Fall einmal geben würde, dass 100% sanktioniert wird, ja, würde das auch nicht mehr greifen. Da das gerade Thema ist, schiebe ich schon mal vorweg, bei BUT kann das nicht passieren, weil die Kosten der Unterkunft, wenn Kinder im Haushalt leben, nicht gekürzt werden dürfen. Das steht so im Gesetz. Soweit schon mal. Du vielleicht noch zu den Sanktionierungen?
Gerne. Sehr gerne, vielen Dank. Um es vorwegzunehmen, man kann ja hier auf dem Podium immer viel sagen. Mir war es aber auch wichtig, Ihnen auch konkrete Zahlen mitzubringen. Als dieser Gesetzesentwurf auch an uns, sage ich mal, herangetragen wurde, habe ich mich mal dazu aufgemacht, ein paar konkrete Zahlen speziell für unser Jobcenter in Freiburg rauszusuchen, was die Sanktionsquoten der letzten Jahre anbelangt. Das sind keine eigenen Erhebungen, sondern die kommen direkt vom Statistikservice der Bundesagentur für Arbeit. Also da kann man auch nichts irgendwie schön schreiben oder schön drehen. Und ich habe mal die letzten 10 Jahre, also Beginn 2016 bis zum Jahr 2025, die durchschnittliche jährliche Sanktionsquote uns ausweisen lassen. Wir hatten einen Höchststand 2016 mit 2,4% Sanktionierten. Wir hatten damals 2,2, 1,0, 0,9, 0,8. Bürgergeld ging es dann nochmal runter auf 0,4, 0,5. In 2025 haben wir 0,7% unserer Leistungsberechtigten sanktioniert. Also Sie sehen, das Jobcenter Freiburg war nie, ist aktuell keins und das garantiere ich Ihnen, wird unter mir auch nie ein Sanktions-Jobcenter werden. Das Ziel unserer Arbeit ist, die Kundinnen und Kunden, die Bürgerinnen und Bürger auf Augenhöhe mitzunehmen, Vorteile zu übersetzen und im Zuge von einer gemeinsamen Kooperation an den Einzelfällen zu arbeiten und nicht durch Zwang oder irgendwelche Maßnahmen. Es gibt die Möglichkeit zu sanktionieren und es gibt aber uns im Bezug Kundinnen und Kunden, die sich sämtlicher Bemühungen erfolgreich bisher widersetzt haben. Ein Beispiel, eine Kundin kommt rein und sagt, Sie können mit uns machen, was Sie wollen. Wir werden keine Termine wahrnehmen, Sie können uns sanktionieren. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Gibt es auch. Das sind wirklich minimale Einzelfälle und die brauchen wir ja auch nicht hochpauschalieren. Wie gesagt, Sie sehen es anhand der Sanktionsquote, dass wir da wirklich sehr zurückhaltend unterwegs sind. Unser Weg ist der mitnehmende, der beteiligende Weg und den werden wir auch fortführen, unabhängig, welche rechtlichen Möglichkeiten uns der Gesetzgeber jetzt hier durch dieses Änderungsgesetz an die Hand gibt. Das war mir als Statement einfach nochmal wichtig.
Danke. Dann würde ich zum nächsten Themenblock gehen. Das sind die Kosten für Wohn- und Heizung. Dazu wird es keine fachlichen Weisungen der BA geben, weil das kommunale Aufgabe ist. Das heißt, das, was ich Ihnen hier erzähle, ist schon relativ sicher. Da waren die hauptsächlichen Fragen einmal zu den Mitwirkungspflichten, den neuen von den Vermietenden und dann wiederum zu Sanktionierungen bzw. die Kürzungen, die anderthalbfachen. Was die Mitwirkung der Vermietenden angeht, da kann ich sagen, also schon im Gesetz muss es erforderlich sein, dass die Vermietenden vom Jobcenter angeschrieben werden. Das heißt, erst wenn über die leistungsberechtigten Bemühungen und die Jobcenter-Bemühungen überhaupt nichts zu holen ist, man nicht weiß, wie viel Quadratmeter und wie viel ist die Miete eigentlich, erst dann dürfen überhaupt die Vermietenden angeschrieben werden. Es gab eine sehr explizite Frage mit, was, wenn ich aber meinen Mietvertrag eingereicht habe und Nachweise und Nebenkostenabrechnungen, das sollte doch reichen. Die klare Antwort ist ja, das sollte reichen. So, also, und ihr habt auch kein gesteigertes Interesse, auf einmal auf Vermietende loszugehen, habe ich in unserem Gespräch.
Genau, richtig. Also man muss einfach mal, so ein bisschen zu operationalisieren, die meisten Kundinnen und Kunden reichen uns ein, einen Mietvertrag, die machen uns Angaben, wie sie wohnen, damit sie natürlich auch die Kosten der Unterkunft bei uns geltend machen können. In den wenigsten Fällen, also mir ist bisher wirklich kein Fall bekannt, hat sich jemand geweigert, Angaben zu den Kosten der Unterkunft zu machen, weil im Umkehrschluss dann die Leistungen von uns auch nicht gezahlt werden können. Und es ist immer unsere primäre Aufgabe, alle Informationen bei unseren Kundinnen und Kunden einzuholen. Ja? Also wir werden nicht, wenn im Hauptantrag oder im Weiterbewilligungsantrag irgendwas unklar ist, direkt, sage ich mal, Detektivarbeit betreiben und gucken, wer ist denn da die Vermieterin, wer ist der Vermieter, da rufen wir mal an oder da schicken wir im besten Fall noch einen Brief hin. Das ist nicht unser Ansinnen. Wir werden immer, und da können Sie sich auf mich verlassen, immer den Kontakt direkt zu unseren Kundinnen und Kunden, zu Betreuenden oder zu sonstigen Personen suchen, die für uns bekannt sind und erst als wirklich allerletztes Mittel dann den Weg an die Vermietenden, sage ich mal, einschlagen wollen.
Ich mache ein bisschen schneller. Zu den Sanktionierungen für Kosten der Unterkunft und Wohnung möchte ich einmal ganz klar festhalten, das absolut klare Ziel sowohl von uns als auch vom Jobcenter ist, Wohnungslosigkeit zu vermeiden. Es wird keine Sanktionierung von Wohnkosten geben, die zu einer Wohnungslosigkeit führen. So, das sage ich jetzt hier. Das ist natürlich was anderes, wenn wir dann auf diese anderthalbfache kommen. Das ist jetzt gesetzlich festgeschrieben, so muss es sein und so wird es schon ab dem ersten Tag sein, nämlich schon innerhalb der Karenzzeit. Auch da gibt es wieder Härtefallregelungen, wenn Kinder im Haus sind, das geht. Aber sonst ist das eine relativ starre Grenze, dieses anderthalbfache. Wir haben mal Zahlen raussuchen lassen für, das darfst du gleich selber. Oh, das ist eine gute Zahl. Wir haben mal exemplarisch uns die Einpersonenhaushalte angeguckt und geguckt, wie viele Personen würden denn aktuell rüberfallen. Also die haben schon sind jetzt anerkannt und man müsste sie aber jetzt kürzen. Ich lese einfach vor, es sind 54. Gut. Für die 54 ist doof. Da muss man vielleicht nach Härtefallen dann auch einfach mal gucken. Wie viele Einpersonenhaushalte habt ihr? Das sind...
Nee, 54 von 100 ist nicht. Wir haben, die Liste ist 1700 ungrad einen Personenhaushalte. Und dazu muss man sagen, das heißt nicht, dass wir bei diesen 54 direkt runterkürzen. Das ist nur die nackte Zahl, die uns das System ausgewiesen hat. Das sind für uns bisher noch keine Gründe ersichtlich. Wir müssten jetzt erst in die Recherche gehen. Warum? Wie ist die Konstellation? Ist vielleicht kurzfristig jemand ausgezogen? Die Daten wurden zum Stichtag X, das war heute, abgegriffen. Ich kann aber noch keine Aussage treffen, wie viel von diesen 54 wirklich dann auch von der Kürzung betroffen wären. Also ich gehe stark davon aus, dass sich diese Zahl nochmal ordentlich nach unten verändern wird.
Und was neu ist im Gesetz, ist, dass es die Möglichkeit gibt, also zusätzlich zu den Angemessenheitsgrenzen kann die Kommune einen Quadratmeter-Höchstpreis festsetzen. Dann wäre es praktisch eine doppelte Prüfung. Also einmal würde die Gesamtsumme angeguckt werden und wenn es darüber liegt, würde gekürzt werden. Und zum anderen wird zusätzlich geguckt, ist denn der Quadratmeterpreis noch angemessen. Wir sind der Meinung, dass wir das in Freiburg nicht einführen wollen. Das ist eine Kann-Regelung im Gesetz und Freiburg möchte sie erstmal nicht einführen. Ich weiß, dass es andere Kommunen gibt, in Baden-Württemberg auch, die sich darauf freuen und die das unbedingt einführen möchten. Die haben andere Problemlagen. Wir haben große Sorgen, dass wir dann nicht mehr für den sozialen Bereich dringend benötigten Neu- und Ausbau von Klein- und Kleinstwohnungen hinkriegen. So, deswegen werden wir das erstmal. Ich kann versuchen, noch mehr ans Mikro ranzugehen. Ich gehe über zum nächsten Themenblock, die Vermögensgrenzen. Da gab es exakt eine Frage, nämlich ob das auch für BestandskundInnen gelten wird. Und die Antwort ist ja. Aber es gibt eine Übergangsregelung. Es wird praktisch erst bei Weiterbewilligungsanträgen nach den neuen Regeln geprüft werden. Dann gab es noch einen Block Organisatorisches. Da muss ich dann doch die Einzelfragen, weil die nicht so ganz zusammenfassbar waren, bearbeiten. Das erste war, gibt es ein schriftliches Dokument, das wir verschicken können mit den Veränderungen? Da können Sie mir gerne einfach rückmelden, würde die PowerPoint reichen. Es gibt sonst auch gute Links mit FAQs vom BMAS und so, die könnten wir im Nachgang auch noch schicken. Die zweite Frage war, wie werden die KundInnen informiert? Das darf Herr Wilde gleich selber machen. Ich kann aber schon mal verkünden, dass wir in Zusammenarbeit Jobcenter und Amt für Soziales zu einer großen Informationsveranstaltung für Beratungsstellen und MultiplikatorInnen eingeladen haben am Anfang Mai. Allerdings sind die Plätze schon ausgebucht, habe ich vorhin gehört. Vielleicht machen wir einfach noch eine zweite oder eine dritte oder wir suchen einen noch größeren Raum. Dann du gerne zu den KundInnen und dann spiele ich dir die Fragen noch rüber. Die darfst alle du beantworten.
Sehr gerne. Wir werden die Kundinnen und Kunden in jedem Beratungsgespräch darauf hinweisen, dass das 13. Änderungsgesetz in Kraft tritt. Wir werden auf unserer Homepage eine Art Hot News veröffentlichen, wo sich die Kundinnen und Kunden nochmal dazu informieren können. Und wir werden bei uns im Front Office an den Bildschirmen, die da aushängen, auch die wesentlichen Änderungen nochmal zugänglich machen. Genau richtig. Und die Veranstaltung, die Frau Polz hier erwähnt hat, ist am 4.5.
Keine Werbung machen, ist doch schon voll. Dann war eine Frage, ob denn die Kita-Plätze U3 überhaupt reichen, wenn jetzt alle Eltern schon ab dem 12. Lebensmonat des Kindes, beziehungsweise 14. ist es, glaube ich, aktiviert werden. Du darfst einfach sagen, was ihr mit dieser Personengruppe vorhabt.
Also Sie müssen sich das so vorstellen, wir schreiben die Leute jetzt schon an, also die betroffenen Personen nach dem dritten Lebensjahr und fragen einfach mal an, wie sieht denn die zukünftige Planung aus? Das bedeutet nicht, dass wir die Leute einladen und sagen, hey, das Kind ist jetzt 3 geworden, nach altem Recht, hier ist die Arbeitsstelle, bitte direkt übermorgen beginnen. Wir werden die Leute anschreiben, wir werden gucken, wie die Familienplanung aussieht. Und zur Wahrheit gehört es, glaube ich, auch, da droppe ich jetzt keine neue Information, die Kita-Plätze werden eher nicht ausreichen, behaupte ich jetzt mal, mit Blick nach rechts.
Steigt der bürokratische Aufwand fürs Jobcenter?
Der bürokratische Aufwand steigt für uns definitiv. Wir können es noch nicht wirklich verifizieren, wie viel. Ja, also gerade die Thematik Anzeige von Schwarzarbeit oder Kontaktaufnahme zu Vermietenden können wir im Moment absolut noch nicht verifizieren. Der Bund hat das aber mitgedacht und hat meines Wissens ein Kostenvolumen von 50 Millionen veranschlagt. Wenn wir das fürs Jobcenter Freiburg runterrechnen, ich habe es mal grob durchkalkuliert, dann würde mir ein monatlicher Mehraufwand von roundabout 9.000 Euro zustehen. Also ist überschaubar.
Und letzte Frage, rechnen Sie mit vermehrten Klagen seitens der Betroffenen?
Sie haben ja zu Beginn entnommen, es ist das 13. Änderungsgesetz zum SGB II und bin jetzt auch schon lange genug dabei zu wissen, dass jedes Änderungsgesetz eine Vielzahl an Klagen ausgelöst hat und ich gehe auch hier davon aus. Sie wissen, ich bin zur Neutralität verpflichtet, absolut klar. Nichtsdestotrotz hat dieses Änderungsgesetz durchaus auch Passagen drin. Da kann ich persönlich nur mit dem Kopf schütteln. Und ich gehe auch davon aus, dass viele Passagen dann auch höchstrichterlich einfach zukünftig entschieden werden. Mehr kann ich dazu zum Moment nicht sagen.
Gut, dann möchte ich nur noch, falls Sie Fragen eingereicht haben, die den Rechtskreiswechsel betreffen, die können wir nicht beantworten. Das ist ein separates Gesetz und es befindet sich noch im Gesetzgebungsverfahren. Dazu können wir aktuell nicht sagen.
So, herzlichen Dank.